Also ich lese vor, Daniel 12, die Verse 1 bis 13. Ich glaube, es ist das ganze Kapitel, meine ich. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einem zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Greuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage.
Ja, Tjad hat es kurz angedeutet. Andreas Arndt, einer der Ältesten der Gemeinde in Itzehoe, war heute eigentlich als Gastprediger eingeladen. Aber er rief mich an und wir haben miteinander besprochen. Es ist da eine Situation, nicht in Itzehoe, in einer anderen Gemeinde eingetreten. Und dann hat er gefragt, ob es irgendwie möglich ist, dass wir seinen Termin verschieben können, weil sonst müsste ein Gottesdienst in einer anderen, sich gerade wieder im Aufbau befindlichen Gemeinde ganz ausfallen. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, dass das so nicht sein soll und dass er, so Gott will, dann Anfang nächsten Jahres bei uns als Gastprediger sein wird. Und ja, dann habe ich den Predigtdienst für heute übernommen und entschieden, dass wir dann die Predigtreihe über das Danielbuch heute mit Kapitel 12 dann auch vorerst abschließen werden. Ja, zu jener Zeit haben wir gelesen, so beginnt unser Predigttext. Ich habe das überschrieben als Titel: Die große Drangsal am Ende der Zeit. Und zu jener Zeit eben, die da am Anfang benannt wird, das bedeutet, zu der Zeit, wenn die 70. Jahrwoche angebrochen ist, wenn der Antichrist wirklich wütet. Und das ist diese Zeit und die Dinge, die dort geschehen werden, von denen wir eben gelesen haben. Zu dieser Zeit, wenn eben die Not auf dem gesamten Globus, aber ganz besonders im Lande Israel so groß sein wird, wie es bis dahin niemals zuvor gewesen ist. Und ihr Lieben, wir haben ja schon viel Gräuel und schreckliche Dinge gesehen, auch wir persönlich in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Nicht nur in der Historie, was wir persönlich nicht erlebt haben, was uns aber berichtet wurde durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, Aber auch wir heute, diese Generation, erlebt ja wirklich schon genug Dinge, wo man das Gruseln und Grauseln kriegen kann, wo ein das wirklich also eiskalt den Rücken runterläuft. Das ist einfach eine Tatsache. Aber dennoch sind die Dinge, die zu dieser Zeit geschehen, da langt unser Verstand nicht für, was der gesamte Schrecken, der dann über den gesamten Globus, aber eben besonders auch in Israel und an der jüdischen Bevölkerung, was dann geschehen ist. Weil dort wortwörtlich auch im Urtext steht, wie es bis dahin niemals zuvor gewesen ist. Allerdings, zu dieser Zeit, wird der Engelsfürst Michael, das haben wir im Predigttext gesehen, einen besonderen Dienst tun und Israel bis zur völligen von Gott angesetzten Zerschlagung wird der Erzengel Michael Israel einen besonderen Schutz zuteil werden lassen. Und wir haben das auch im Verlauf des Danielbuches gesehen und auch an ein, zwei Stellen gelesen. Und das, was wir dort gelesen haben, daraus können wir logisch eine logische Abfolgerung ziehen, dass eben auch andere Nationen besondere, von Gott zur Verfügung gestellte Schutzengel haben, die, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, von Gott angeordnet, den Verlauf der Dinge dann ein Stück weit mitgestalten, indem sie schützend eingreifen oder eben auch von Gott angeordnet Dinge ihren Lauf lassen. Und deswegen müssen wir immer sehen, nicht nur in deinem und meinem persönlichen Leben, sondern auch in dem ganzen Weltgeschehen. Hinter dem Ganzen steckt immer Gott und sein Plan. Und von ihm und Engelmächte, die von ihm aufgefordert werden, einzugreifen oder auch ihre Schutzfunktion einmal wegzulassen, damit Gottes Gerichte, Gottes Anordnungen durchgeführt werden können, damit die Menschheit immer noch erkennen kann, dass es einen lebendigen Gott gibt oder dass es den einzigen und wahrhaftigen lebendigen Gott gibt, der das gesamte Weltgeschehen vom ersten Tag an bis zum letzten fest in seiner Hand hat. Nun, von diesem Erzengel Michael, der dann in dieser Zeit in besonderer Weise seinen Dienst in Israel ausüben wird und dann auch in dieser Zeit, am Ende dieser Zeit, wird Israel, das heißt die, die dann übrig geblieben sind aus dem Volk, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durchdringen. Wir haben gelesen, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und dieses Buch ist das Buch des Lebens, in den man nur hineinkommt, wenn man an Jesus Christus glaubt. Und von diesem Buch des Lebens berichtet bereits das Alte Testament, aber eben auch das Neue Testament. Aber bis es eben soweit ist, wird der Engelsfürst diesen besonderen Schutzdienst ausführen. Und vor allem, ich habe das jetzt eben ein bisschen unglücklich formuliert, bis dieser Engelsfürst dann diesen besonderen Schutzdienst, wenn diese Zeiten so ganz enorm schrecklich sein werden, ausführen wird, ist es für mich auch eine Überzeugung, dass bis dahin es die Aufgabe der weltweiten, wahrhaftigen Gemeinde von wiedergeborenen Christen ist, für Israel ganz konkrete Fürbitte zu leisten. Es wird durch alle Zeitalter hindurch, hat es sichtbar und auch nachprüfbar, ist es so gewesen, dass Menschen, Gemeinden, Völker und Nationen, deren Herzenshaltung positiv zu Israel gestanden hat, dass sie in besonderer Weise gesegnet werden. Es wird und hat durch alle Zeitalter hindurch große Auswirkungen, noch einmal, für einzelne Menschen, für Ortsgemeinden, aber auch für ganze Länder und Kontinente große Segnungen haben oder eben auch Fluch mit sich ziehen, wie das grundlegende Herzensverhältnis zu Israel und dem jüdischen Volk ist. Europa aktuell besonders die führenden Nationen, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, da sehen wir, was aktuell in diesen Ländern passiert. Und das ist nicht einfach, dass im Moment nur falsche Regierungen sind, die eine falsche Wirtschaftspolitik haben und so weiter, eine falsche Migrationspolitik. Nein, der Hauptgrund dafür ist, dass gerade diese führenden Nationen in Europa sich von Israel abwenden. Zwar nicht mit der Mundpropaganda, da steht man ja immer an der Seite Israels, aber mit den Dingen, was sie tun, zeigen sie eindeutig, dass sie sich von Israel abwenden. Unglaublich, was auch in dieser Woche in den Niederlanden nach einem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv geschehen ist. Menschen in Amsterdam wurden von anderen Personen teilweise oder größtenteils von, was man der Optik nach entscheiden kann, arabischstämmigen Personen nach ihren Ausweispapieren gefragt. Und wenn es dann den Anschein hatte, man wusste das ja nie genau, oder wenn es dann ein Pass war, wo daraus hervorgeht, dass sie Israelis waren, dann wurden ihnen Gewalt angetan. Und das in einer Zeit, wo wir parallel dazu am 9. November über die Pogromnacht nachgedacht haben oder daran erinnert wurden, was vor dem Holocaust geschehen ist. Da wurden diese Dinge nochmal in dieser Form praktiziert. Und war es nicht gerade Europa und auch ganz laut Deutschland, die gerufen haben, nie wieder, das darf nie wieder geschehen? Nun, ich kann sehen, seit dem, was passiert ist im Oktober 23, bis jetzt, ist aus dem nie wieder eine dauernd stetige Steigerung geworden. Und was haben die jeweiligen Länder unternommen? Ganz ehrlich, ich will das nicht irgendwie jetzt besonders hochspielen, aber sie haben gar nichts getan, sondern immer nur bla 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 bla. Sie haben rechtlich und juristisch wenig bis gar nichts dagegen unternommen. Und hinterher ist dann immer das Geschrei groß, wir müssen dies, wir müssen das, aber es passiert nichts. Nun, aber wir sehen, dass Gott antwortet. Na, wenn wir sehen, was in Spanien passiert ist, was jetzt aktuell in Deutschland los ist und so weiter und so weiter. Wir sehen doch, dass Gott das nicht ungestraft lässt. Und deswegen auch hier, ihr lieben Regierenden in Europa und in der ganzen Welt, das ist nur ein gut gemeinter Rat eines dummen Ältesten. Überdenkt euer Verhältnis zu Israel, wenn es nicht steil und schräg und ganz schnell in den Abgrund führen soll, ihr und die von euch geführten Nationen. Ganz Europa wird konkret und schmerzhaft erfahren, wenn da kein schnelles Umdenken geschieht, was es bedeutet, sich lediglich heuchlerisch mit Worten zu Israel zu stellen, aber die Taten lassen zu wünschen übrig. Und was man eher sehen kann, dass die Feinde Israels, dass sie eher unter dem oberflächlichen Vorwand der humanitären und sozialen Hilfe unterstützt werden, um nicht zu sagen, dass sie gestärkt werden. Aber noch einmal, das ist nicht mein Wort, dass ich sage, wer sich zu Israel stellt, wird gesegnet werden und wer eine falsche Einstellung zu Israel hat, wird Fluch ernten, sondern das Wort Gottes sagt es selber. Wenn wir einmal sehen, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also hier ist die eindeutige Stelle dazu, weil dieser Segen gilt nicht nur Abraham, sondern der gilt eben den Geschlechtern, die auch durch ihn entstanden sind. Und hier ist ganz klar, dass Gott sagt, ich will segnen, die dich segnen. Das gilt nicht Abraham, sondern es gilt Israel. Und wer das nicht tut, der wird das Gegenteil ernten. Und das, ihr Lieben, sehen wir aktuell, und das wird sich noch viel mehr verstärken, bis sich die Dinge dahin entwickelt haben und an dem Punkt geraten, den Daniel dann auch am Ende des Kapitels noch einmal ganz konkret beschreibt. Wir lesen dann weiter davon, wie uns die Bibel hier in diesem 12. Kapitel des Danielbuches, aber auch an anderen Stellen berichtet, dass letztlich einmal alle Menschen sich vor Gott verantworten müssen, und zwar eben auch die Toten. Die Toten, alle Toten werden auferstehen. Alle. Nicht nur die Gläubigen, auch die Ungläubigen. Alle werden einmal auferstehen. Na, hier ist wieder jetzt die Frage, ja, kommt da überhaupt noch was? Also die Bibel lässt da keine Zweifel offen. Und da sind wir uns alle einig. Der Mensch wird hier einmal den Löffel abgeben. Und dann sagt uns der Hebräerbrief, dann muss er sich vor Gott verantworten. Und hier auch in diesem Text, in diesem alttestamentlichen Text, ist noch einmal ganz klar, alle Gestorbenen werden einmal auferstehen. Die vielen, von denen wir in Vers 2 lesen, muss man vom Urtext her mit alle übersetzen. Alle werden also auferstehen. Die einen, die an Christus geglaubt haben, werden auch leiblich auferstehen, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott in der neuen Schöpfung. Die anderen werden ebenfalls leiblich auferstehen, allerdings zur ewigen Verdammnis in der Hölle, wo sich dann auch der Teufel und der Antichrist befinden wird. Johannes 5, die Verse 28 bis 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Welche Stimme? Die Stimme Gottes, die Stimme Jesu. Und sie werden hervorgehen, alle, die das Gute getan haben, das heißt, dass Gott, also hier geht es nicht um sozial-humanitäre gute Werke, sondern die den Willen Gottes getan haben, denn nur der Wille Gottes ist gut. Die den Willen Gottes getan haben, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, das heißt in der ewigen Gemeinschaft mit Gott, die aber das Böse getan haben, das heißt, die Gott ignoriert haben, die Gottes Wort abgelehnt haben, die letztendlich nicht an das stellvertretende Opfer Christi am Kreuz geglaubt haben, die werden auch auferstehen zur Auferstehung des Gerichts. Und das Gericht, nachdem es vollzogen ist, hat als Ergebnis die Hölle. Ihr Lieben, das ist keine Drohbotschaft. Das wird ja immer gerne so ausgelegt. Nein, es ist eine vorbeugende Botschaft der Liebe, weil Gott will das ja nicht. Aber er sagt, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und wenn ihr die falsche Entscheidung trifft, Gott hat in seiner Allmacht trotzdem den Menschen einen freien Willen gegeben. Und wer sagt, ich will das nicht, das ist alles Blödsinn und ich glaube das nicht und ich will das nicht glauben und ich will lieber dies und ich will lieber jenes, dann sagt Gott, gut, okay, kannst du, aber das ist das Ergebnis davon. Und auch eine weitere Stelle zeigt uns das nochmal auf, Offenbarung 20, 4 bis 6. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Das ist, wer sind die? Das ist Gott und das sind die Erlösten, die Geretteten, die dann auch mitrichten werden, also die an Christus Gläubigen. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnis des Jesu, um des Wortes Gottes willen. Hier geht es also auch um Märtyrer, die ganz gezielt durch den Glauben an Christus hingerichtet wurden und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild. Das heißt, die auch in dieser Zeit, in der der Antichrist wütet, zum Glauben gekommen waren, aber nicht nachgelassen haben und dann eben den Märtyrertod gestorben sind. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden wieder lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Hier geht es also um dieses 1000-jährige Reich, was nach Erkenntnis und Lehre dieser Gemeinde erst kommt und auf keinen Fall schon aktuell existiert. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Hier ist noch einmal auch für mich der Beweis, dass die 1000 Jahre keine symbolische Zahl sind, sondern dass sie eine reell aktuelle Zahl sind. 1000 Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, also das endgültige, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren. Da haben wir es wieder, 1000 Jahre. Keine symbolische Zahl, eine wirklich reale Zahl. Und dann die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Das ist Gott, das ist Christus. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, das bedeutet nicht Kinder und Erwachsene, sondern menschlich gesehen Bedeutende und Unbedeutende, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Im Himmel wird Buch geführt, sehr genau. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, von dem wir im Daniel, von diesem Kapitel gehört haben. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Noch einmal zur Erklärung. Es geht hier nicht darum, ich tue viele gute Werke und dann komme ich in das Buch. Nein, es wurden Bücher aufgetan, da wurde das Leben der Menschen und ihr Handeln und Walten aufgeschrieben. Und diese guten Werke, von denen hier steht, ist, das sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat und die die Gläubigen dann auch tatsächlich in seinem Auftrag und von seinem Geist geleitet getan haben. Das sind diese gute Werke und nicht sozial-humanitär geleistete gute Werke. So, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer, es gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus. Hier auch noch einmal, überall, an jedem Ort und an jedem Fleck der Erde werden die verstorbenen Leiber auferstehen. Da ist also keiner ausgenommen. Und auch nicht die, die meinen, okay, ich lasse mich in Schutt und Asche legen, im Krematorium, dann kann das ja nicht passieren. Ihr Lieben, Gott braucht keine Materie. Wir wissen ja von dem Senfkorn, was stirbt und woraus dann große Bäume und Wälder entstehen. Auch das bringt dich nicht davon, dass du dich vor Gott verantworten musst. Auch nicht, wenn du die Asche verstreuen lässt. Gott wird das feinsäuberlich wieder zusammenmachen und da wird auch du wieder einen Leib bekommen, mit dem du dich vor Gott verantworten musst. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also ob sie Gott gehorsam gelebt haben, nicht perfekt, das wissen wir alle. Aber vom Grundsatz, von der Herzenseinstellung durch Glauben an Christus, von Gottes Geist geleitet, ob sie so gelebt haben oder nicht. Und der Tod und das Totenreich wurden dann in den Feuersee geworfen. Das ist der letzte Platz, wo sie auf ewig dann Strafe leiden müssen. Das ist nämlich der zweite Tod, der endgültige. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben war, also durch den Glauben an Christus, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen, wo dann auch das Tier, der Antichrist und der falsche Prophet und der Teufel sein werden. Die Verständigen, von denen uns in Vers 3 berichtet wird, die Verständigen sind jene Menschen, die durch das Gebet und folglich durch ein ernsthaftes Studieren der Bibel zur wahren und echten Gotteserkenntnis und auch zum Verständnis des Planes Gottes gelangt sind. Und aus diesem Verständnis heraus, es geht hier also nicht um menschlichen Verstand und menschliche Intelligenz, sondern aus dem Verständnis Gottes heraus, durch seinen Geist geleitet. Aus diesem Verständnis heraus werden sie anderen berichten und sie auch lehren. Sie werden von Gott dafür in Ewigkeit, das haben wir deutlich im Text gelesen, sie werden belohnt werden und wohl auch besondere Plätze im Himmel haben. Aber eine Frage, und es gibt sehr wohl, wer das in Frage stellt, wie wird es einmal im Himmel sein, gibt es Abstufungen? Ja, die Bibel gibt uns an mehreren Stellen Auskunft darüber, dass es sowohl in der Hölle Abstufungen geben wird, weil wir als Menschen haben ja immer so diesen Eindruck, wir stellen Menschen bzw. Sünde in verschiedene Kategorien. Ganz schlimme Sünde, mäßige Sünde, kleine Sünde, Notlüge vielleicht noch. So neigen wir Menschen. Andersrum sehen wir auch Menschen, Missionare, Pastoren, Älteste, Märtyrer, wie auch immer. Aber danach, Das müssen wir Gott überlassen. Aber wir wissen, es gibt Abstufungen, auch in der Hölle. Das wissen wir, dass der Herr Jesus gesagt hat, dass es einigen Städten am Tage des Gerichts besser ergehen wird, als den Menschen, zu denen er damals gepredigt hat. Eine deutliche Sache, dass es da eine Abstufung geben wird. Und andersherum ist es auch im Himmel. Das war damals schon für die Menschen etwas, dass die Mutter der Zebedäus-Söhne gefragt hat, Herr, ist es nicht möglich, dass meine Söhne links und rechts neben dir am Thron sitzen? Und der Herr Jesus hat gesagt, Moment mal, stopp. Zu der Zeit, als er eben auch zum Teil Mensch war, steht mir das nicht zu, das zu vergeben, das macht allein der Vater im Himmel. Also wir sehen auch daran, es wird schon, wenn du hier gottesfürchtig lebst und wirklich ganz hingebungsvoll dem Herrn Jesus dienst, dann wird deine Belohnung groß sein. Und ich denke, du wirst einen besseren Platz haben als vielleicht jemand anders, der an Christus glaubt, aber es mit dem Dienen, mit der Demut vielleicht nicht so groß nimmt, ist nicht meine Entscheidung. Es ist die Entscheidung Gottes dann. Aber das sollst du wissen, dass wenn du dich hier für den Herrn Jesus wirklich einsetzt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, dann wirst du eine große Belohnung im Himmel haben. Und so viel kann ich euch auch sagen. Das Großartigste, was du dir hier vielleicht auf der Erde als Belohnung vorstellen kannst, das ist nicht der Schmutz, der unter deinen kleinen Fingernagel passt, was das Kleinste ist, was im Himmelreich, im zukünftigen Himmelreich auf dich warten wird. Das kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt schon sagen. Nun, wir lesen aber auch, dass Daniel aufgefordert wurde, sein Buch zu versiegeln, zumindest dieses letzte Drittel des Buches, es zu versiegeln. Warum? Warum soll er es versiegeln? Die Antwort steht im weitergehenden Satz in Vers 4, Daniel 12, 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Versteht ihr, zu diesem Zeitpunkt, als Daniel, er hatte ja dieses Verlangen, wir müssen auch immer wieder sehen, was Daniel bewegt, er hatte dieses Verlangen, Erkenntnis, Weisheit und Weitsicht zu haben. Und Gott hat sie ihm gegeben, weil er das Verlangen danach hatte. Aber es war eben zu dieser Zeit, als Daniel diese Dinge zu sehen bekam, das Buch war ja noch gar nicht geschrieben, sondern es wurde ja erst geschrieben, wie auch die neutestamentlichen Bücher. Und nach Gottes Willen und nach seinem Plan war es eben zu dieser Zeit, zur Zeit Daniels, noch nicht an der Zeit, dass besonders eben auch Israel als Ganzes zur vollen Erkenntnis gelangen sollte. Wenn die im Buch Daniel geschilderten Dinge dann allerdings eintreffen und wir heute, die wir die Bibel als Gesamtheit haben, wir gehören doch zu denen, von denen gesagt ist, zu der Zeit, das heißt alle Generationen, die wirklich die Bibel in der Vollständigkeit vorliegen haben, die haben die Möglichkeit, darin zu forschen und auch die Erkenntnis zu bekommen, die Gott Daniel geschenkt hat. Deswegen, wenn du heute Weisheit, wenn du Erkenntnis möchtest, wenn du auch wissen willst, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden, dann musst du die Bibel lesen. Sie schreibt das ganz klipp und klar auf. Und wenn du dann betest wie Daniel, dass Gott dir das Verständnis schenkt, dann wirst du auch verstehen. Das ist ganz, ganz klar und wichtig. Und wir heute, in dieser aktuell lebenden Generation, wir sehen jetzt Stück für Stück die erfüllte Prophetie aus dem Danielbuch. Stück für Stück sehen wir die Erfüllung der Prophetien aus dem Danielbuch. Nun, wenn die Not und die Verzweiflung der gesamten Menschheit, aber besonders auch Israels in der letzten, der 70. Jahrwoche unerträglich sein wird, auch dann, ihr Lieben, werden die Menschen, hauptsächlich das jüdische Volk, aber auch, wenn es dann noch Gemeinde gibt, die dann lebende Gemeinde, besonders in diesem Danielbuch lesen und forschen und Sie werden dadurch an Erkenntnis zunehmen. Das ist das, was uns das Danielbuch hier auch zu verstehen gibt. Sie werden dann die Inhalte des Danielsbuchs in der Tiefe verstehen. Und was für eine Erkenntnis wird aus diesem Buch dann für das Volk Israel, aber auch wenn es die Gemeinde dann noch geben sollte, welche Erkenntnis wird daraus erwachsen? Dass Jesus Christus der Messias ist. Diese Erkenntnis wird ihnen daraus erwachsen. Nicht also durch menschlichen Druck, sondern durch das inspirierte Wort Gottes, auch in der letzten Zeit aus dem Danielbuch, werden die Menschen erkennen, werden sie an Erkenntnis zunehmen. Bis es allerdings endgültig soweit ist, ist es nach meiner persönlichen Überzeugung wiederum die Aufgabe der weltweiten wahrhaftigen Christen, auf die besonderen Prophetien des Buches Daniels ganz konkret hinzuweisen. Auch das ist immer eine Sache, ihr Lieben. Wir wollen natürlich sozusagen missionieren, Menschen das Wort Gottes bringen, und dazu gehört auch das Volk Israel, aber niemals unter Druck oder ihr seid ja alle blöde oder ihr seid ja alle falsch. Nein, unsere Aufgabe ist es nur, in einer angemessenen Art und Weise das ganze Evangelium zu predigen. Und wir überlassen es Gott und seiner Macht und seinem Geist, es den Menschen aufzuschließen. Nun, Daniel sieht zwei weitere Gestalten auf beiden Seiten des Flusses. Ich habe bewusst die Formulierung Gestalten gewählt, weil wir dort nicht ausdrücklich Engel lesen. Deswegen habe ich den Begriff Gestalten gewählt. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es einmal natürlich wieder jeden und die ganze Schöpfung betrifft, aber es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Dinge Israel betreffen und zumindest zum Teil auch die Nationen. Einer der beiden fragt den, im Urtext steht im Linnen, aber den Text, den Tjad hier angezeigt hat, war in Leinen und Linnen ist Leinen, fragt den in Leinen gekleideten Mann, wie lange denn diese Zeit dieses besonderen Schreckens auf der Erde dauern wird. Und wenn wir sehen, nicht Daniel fragt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht Daniel fragt den in Leinen gekleideten Mann, sondern einer der beiden Gestalten fragt nach, wie lange das denn nun dauern wird. Und das ist ein Beweis dafür, ihr Lieben, dass wirklich niemand den Plan Gottes bis ins kleinste Detail kennt, als nur der lebendige Gott allein. Auch nicht diese beiden Gestalten. Ich gehe mal davon aus, dass es Engel waren, aber auch die wissen es nicht. Und sie fragen nun, nicht Daniel, sie fragen, wann wird das nun alles so exakt geschehen? Jegliches Rechnen, einmal mehr, ist überflüssig. Der lebendige Gott allein legt Zeit und Abläufe exakt fest. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn wir über die Wiederkunft des Herrn sprechen, über Gerichte und so weiter, wenn wir nicht immer nur jetzt konkret die Texte nehmen, die darüber sprechen, sondern immer Gottes Wort als Ganzes sehen. Und dabei müssen wir immer wieder sehen, auch die Endzeitkapitel der Evangelien, die eben von den sogenannten Wehen sprechen, die also einer Geburt vorausgehen, die das also ganz konkret, diese Abläufe, dann in Gang bringen. Und wenn ich sehe, es vergeht eigentlich kein Tag mehr auf dieser Erde, wo nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert, also was es so selten bis gar nicht kommt, sprich auch von Naturkatastrophen, von irgendwelchen. Es ist ja fast kein Tag mehr, an dem nicht irgendetwas geschieht. Und wir kennen das Gelaber und Geplapper, das hat es immer schon gegeben. Mittlerweile auch die, so gelabert und geplappert haben, sehen, also irgendwie ist es nun doch ein bisschen anders, wie es in den Jahrhunderten vorher war. Wer ist aber nun der in Leinen gekleidete Mann? Dieser Mann ist uns bereits in Daniel 10 Kapitel 10 in den Versen 5 bis 6 begegnet. Und ich hob meine Augen auf, also Daniel 10, 5 bis 6, und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand, also wieder, gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Ja, wer ist denn das nun? Da könnte ja sonst einer sein. Ja, also wenn du jetzt jemanden fragst, der die Bibel nicht kennt, wer war das? Ja, pff, wer war das? Keine Ahnung. Nun, die Bibel zeigt uns ganz genau, wer das war. Ich persönlich und viele glaubhafte, christustreue Bibelausleger sehen in diesem Mann natürlich den Herrn Jesus und vielleicht sogar in seiner Herrlichkeit oder einen Teil seiner Herrlichkeit vor seiner Menschwerdung. Auch besonders im Buch der Offenbarung wird der Herr Jesus an mehreren Stellen in identischer Weise beschrieben. Wir schauen uns mal eine Stelle an. Offenbarung 1, 13 bis 18. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Hier versteht ihr, warum ich dann gesagt habe, vor seiner Menschwerdung. Er glich einem Menschensohn, aber er war kein Mensch. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie ein schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Das sehen wir aus anderen Stellen der Schrift, dass dieses scharfe, zweischneidige Schwert das Wort Gottes selber ist. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Besteht irgendein Zweifel daran, wer das ist, außer Jesus Christus? Nein, das ist Jesus. Und genau so ist dieser hier in Linnen gekleidete Mann beschrieben. Also ist es klar, wer das war. Aber noch einmal zu dieser Frage, die einer der beiden Gestalten stellt. Wie lange wird diese besonders schreckliche Zeit, die uns dort angekündigt wird, wie lange wird sie dauern? Der Herr Jesus gibt selbst die Antwort. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wir haben aus den vorangegangenen Kapiteln und auch aus diesen Zahlen, die dort genannt wurden, haben wir herausgefunden, dass damit also dreieinhalb Jahre gemeint sind. Und mit der Vernichtung Israels als Staat und der Rettung von dem von Gott bestimmten Überrest Israels kommt der Plan Gottes dann nach dieser Zeit zur Vollendung. Nach diesen zweiten dreieinhalb Jahren. Daniel, das wissen wir, war wirklich von Herzen tief gläubig und Gott hingegeben. Er studierte das Wort Gottes und war zeitweise trotz Lebensgefahr, deswegen blieb er aber im Gebet. Aber dennoch verstand auch er zu diesem Zeitpunkt das, was er hörte, und was ihm gezeigt wurde, nicht vollends. Er wollte es gern, doch Gott entschied es anders. Aber noch einmal, ihr Lieben, Daniel hatte nicht die zusammengefasste Schrift in der Form, wie wir sie heute in der Bibel vorliegen haben. Wir können das verstehen, was Daniel damals noch nicht verstand, nicht verstehen konnte. Wir brauchen heute weder Engel noch Visionen, um aus dem Wort Gottes das zu verstehen, was in der Welt los ist und was an Werken dran ist zu tun und was wirklich nötig ist. Wir brauchen dazu keine Engel und keine Visionen. Wir haben das Wort Gottes in der Gesamtheit, in der Fülle. Der Geist Gottes wird uns zur rechten Zeit alles Notwendige aufschließen, erklären und uns das geben, was wirklich nötig ist. Auch dazu eine sehr bekannte Stelle, Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt der Herr Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das hat der Herr Jesus zu den Aposteln gesagt, aber die Apostel haben es dann schriftlich aufgeschrieben und deswegen gilt es heute uns. Wir wissen auch heute genau den Weg und den Plan und den Willen Gottes durch das Wort und durch die Leitung des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist und bleibt es also, genau wie bei Daniel, täglich in der Schrift zu forschen, ernsthaft im Gebet anzuhalten und auf die Weisungen des Heiligen Geistes zu achten. Schaut mal, wenn wir einmal sehen, Daniel 12,10, da heißt es ja, auch während dieser Zeit, es geht ja immer noch um diese Zeit der Drangsal. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und Wichtiges. Und um diese Stelle, was hiermit genau gemeint ist, zu verstehen, noch einmal. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Um dieses Wort, was es genau bedeutet, zu verstehen, müssen wir uns eine andere Stelle anschauen und die steht in Sacharja 13, 8 bis 9. Und da heißt es, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land, das bedeutet jetzt im jüdischen Land, in Israel, 2/3 zu dieser Zeit, wenn diese Schrecknisse sind, ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen, und jetzt kommt es hier, und läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Das ist auch eine ganz besondere Zusage, eine Prophetie auf Israel, dass Gott Israel durch diese Zeit, 2/3 werden dabei umkommen, aber 1/3 wird gesichtet, geläutert, gereinigt. Für was? Für ihren Dienst dann als Missionsvolk, zu dem Gott sie von Anfang an berufen hat. Also dieser Vers 10 ist hauptsächlich oder in erster Linie erst einmal auf Israel bezogen. Wenn wir aber die Bibel im gesamten Kontext betrachten, dann dürfen, ja, dann sollten wir, nach meinem Erkenntnisstand, gerade auch diesen Vers auf die Gemeinde Christi, auf die Nationen beziehen. Denn was für Israel erst kommt, ihr Lieben, ich sehe das ein Stück weit, dass auch die Gemeinde Christi weltweit, auch aktuell, so einer Sichtung, so einer Läuterung, so einer Prüfung unterzogen wird. Ja? Denn es kommt wirklich darauf an, jetzt ganze Sache mit dem Herrn zu machen, alle Lauheit wegzulassen. Wirklich zu sagen, Herr, ich danke dir, du hast meine Schuld am Kreuz bezahlt. Ich bin dadurch im Buch des Lebens eingetragen und ich bin es dir aus Dankbarkeit schuldig, Herr. Dich nicht nur mit den Lippen zu preisen, sondern mein ganzes Leben soll ein Hinweis auf dich sein. Versteht ihr? Nicht weg von Christus, hin zu Christus. Und auch so vieles, vielleicht werde ich nächste Woche darüber predigen, wenn man auch manchmal einen Pfahl im Fleisch hat, alles Not, alles Elend, alles Leid, eine Situation, die katastrophal ist und die sich einfach nicht verändern will. zu sagen, Herr, und ich nehme es doch aus deiner Hand an, weil es mich am Ende dir noch näher bringt. Verherrliche Christus mit deinem ganzen Leben und bitte nicht nur mit deinen Lippen. Diese Sichtung innerhalb der Gemeinden, ich sehe sie weltweit auf dem Vormarsch, dass die, die sich wirklich zu Christus bekennen, auch fest und standhaft in Christus bleiben und die Launen und die, die in Wirklichkeit nie zu Christus gehört haben, auch wenn sie sich zur Gemeinde gehalten haben, die werden Stück für Stück rausgeführt aus den Gemeinden und die Gemeinde Gottes wird gereinigt und geläutert, dass sie wirklich ein heiliger Ort ist, an dem keine perfekten Menschen, unvollkommene Menschen, aber mit einem von Herzen, Gott wirklich zugewandtem Herzen, sich treffen und ihn allein verherrlichen wollen. Durch die Schrecknisse der letzten, also der 70. Jahrwoche, der zweiten Hälfte der sogenannten Drangsals- oder Trübsalzeit, wird Israel hauptsächlich gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Das bedeutet, ihre Zahl ist begrenzt, aber sie werden Christus als den Messias anrufen und dann durch sein Opfer und durch sein Blut gereinigt. Das wird ihre Erkenntnis sein, nicht mehr durch das Halten des jüdischen Gesetzes. Und dann trotz allen Umständen im Glauben und Vertrauen an den Messias gefestigt sein. Aber bis das geschieht, wird, das habe ich eben gesagt, auch Gott seine weltweite Gemeinde aus den Nationen läutern, reinigen und sichten, ihr Lieben. Und dass das eben auch so ist, dass es auch die Gemeinde betrifft, können wir an zwei kurzen Bibelstellen sehen. Einmal Psalm 66, 10 bis 12. Denn du hast uns geprüft, o Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Hiervon können weltweit Millionen von unseren Brüdern und Schwestern ein glaubhaftes Lied singen. Und auch eine weitere Stelle aus Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte dich, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getrost bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das, ihr Lieben, ist ganz eindeutig eine Ansage an die Gemeinde. Und deswegen, fürchte nicht vor dem, was du leiden wirst. Wir dürfen nicht immer nur uns jetzt hier aktuell noch sehen, immer weltweit. Und auch davon können uns Millionen unserer Brüder und Schwestern ein Lied singen, dass sie in Gefängnisse geworfen wurden, dass sie wirklich geprüft wurden durch schwerste Dinge und Folter hindurch und dass sie wirkliche Drangsal haben. Allerdings 10 Tage lang. Hier ist die 10 Tage eine symbolische Zahl. Was bedeutet eine von Gott begrenzte Zahl, die er entweder dadurch aufhebt, indem sie wieder in Freiheit kommen, oder indem ihr ihr Leben vollendet. Je näher die Wiederkunft des Herrn ist und somit auch die Prophetien aus dem Danielbuch ihre Erfüllung finden, desto dunkler wird einfach dieses Zeitalter werden. Noch einmal, ihr Lieben, wir wollen nicht immer nur Dunkelheit und Endzeit und alles schlimm, sondern es bedeutet auch immer, dass der Herr Jesus sagt, wenn ihr das alles kommen seht, erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das steht für Christen im Vordergrund. Nicht die Dunkelheit, sondern das Licht. Wir gehen nicht in die Finsternis, sondern ins Licht. Die Verfolgung der wahrhaftigen, schrifttreuen Christen wird weiterhin stetig zunehmen. Die Bedingungen eines gottesfürchtigen irdischen Lebens werden zusehends markanter und schwieriger werden. Und wer nicht wirklich aus dem Geist Gottes heraus zu einer neuen geistlichen Kreatur geboren wurde, wird sich durch die zunehmenden Schwierigkeiten früher oder später von Gott, von seinem Wort und auch von der Gemeinde abwenden. Das hat auch mit dieser Sichtung, Läuterung, hat das einfach zu tun. Und das ist auch nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben. Aber in der Zeit vor der Wiederkunft Christi wird das nochmal permanent eine ganz große Sache sein. Aber das hat es immer schon gegeben. Schaut mal, wenn wir sehen, Johannes 6, ab Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, nicht die einfach nur mit euch sind, nein, die haben wirklich unter ihnen mitgelebt, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater, es ist ihm von meinem Vater gegeben. Das lasse ich jetzt mal offen, was das bedeutet. Aus diesem Anlass, das ist mir wieder sehr wichtig, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist also nichts Neues. Aber wenn die Dinge schwierig werden, dann werden sich die, die von Anfang an nicht wirklich zu Christus gehört haben, die nicht wirklich geglaubt haben, die werden sich abwenden. Das war dort so und es war heute so. Oder es ist heute so. Und deswegen, es ist eine ernste Frage, ihr Lieben, dass der Herr Jesus dich fragt, willst du nicht auch weggehen? Geh. Wenn du nicht wirklich zu mir gehören willst oder wenn du nicht wirklich von Herzen zumindest nach mir suchst und glauben willst, dann kannst du weggehen. Dann brauchst du dir das nicht antun. Und er fragt dich das. Aber jetzt ist die Frage, wie sieht deine Antwort aus? Und diese Antwort ist so wichtig, die Petrus hier gegeben hat. Und zwar dieses hier darf man nicht übersehen. Und wir haben geglaubt und erkannt. Die Menschen, die noch nicht glauben, oder zumindest das von sich sagen, die wollen das immer gerne umgekehrt haben. Die wollen gerne erst erkennen und dann glauben. Das geht aber nicht, weil um Verständnis zu haben, musst du erst glauben und du musst dann den Heiligen Geist haben und der wird dir dann Erkenntnis schenken, dass das alles wahr ist, dass das Wort Gottes absolut irrtumslos und fehlerfrei ist und dass es nicht auf die Verdammnis des Menschen ausgerichtet ist, sondern auf seine Rettung. Und dass Gott dir nichts wegnehmen will, sondern dass er dir alles schenken will. Dass er dich befreien will und dir nicht irgendwas vorenthalten will. Versteht ihr? Martin Luther, noch einmal ganz kurz, Peter, genau Martin, ne? Martin Luther, der hat seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenburg genagelt, nicht weil er eine neue Kirche wollte, sondern er wollte Reformen. Versteht ihr? Und das ist so wichtig, wenn du Christus in dein Leben wirklich aufnimmst, wenn du um die Vergebung deiner Sünden bittest, dann macht Gott dich frei. Er befreit dich von Zwängen, in die du vorher geknechtet warst und du kannst da gar nichts für, weil dein Fleisch eben zur gefallenen Schöpfung gehört. Und was sich ändert, ist, Gott öffnet dir einen Blick. Er zeigt dir Dinge, die wirklich gut sind, die fruchtbar sind, die nötig sind und die nicht nur dir, sondern auch anderen positiv dienen. Und dann zeigt er dir nicht nur, du darfst dies nicht, sondern er sagt, du brauchst das nicht. Aber es bleibt deine Entscheidung, ob du mir gehorsam bist oder nicht. Das heißt, Christus zu folgen ist alles, das Leben und volles Genüge. Er bietet es dir an, aber du musst es nehmen und dann auch ehrlich sagen, ja Herr, ich will das. Sonst brauchst du nicht kommen. Ja, die wahrhaft Gläubigen werden geprüft und geläutert werden und die Welt wird das genauso wenig auch nicht verstehen, wie sie die geschehenen Dinge selbst nicht verstehen werden. Wie oft hören wir, wenn bei Christen im Leben, wie jetzt hier auch bei Joachim Koch-Lovius und seiner Frau, ich bin davon überzeugt, dass sie nie geraucht hat oder irgendwie, hat Lungenkrebs gekriegt. Ja, wo ist denn nun euer Gott? Oder wenn irgendetwas Massives in deinem Leben passiert, egal auf welchem Level, ja, wo ist denn nun euer Gott? Ja, der ist da. Der hat die Sache fest in der Hand. Deswegen, wir werden geprüft und geläutert werden, aber die Welt wird das nicht verstehen. dass auch Dinge, die wir als extrem schwierig und katastrophal empfinden als Menschen, dass sie gut sind, weil sie von Gott kommen, weil sie dazu dienen, dass wir gereinigt und geläutert, dass unser Glaube gestärkt wird. Für Israel wird die schlimmste Drangsal in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche sein. Kommen auch zum Ende. 1260 Tage sind gleichbedeutend, das haben wir gerechnet, 3,5 Jahre. Hier wurden jetzt aber zwei andere Zahlen genannt. Die will ich euch ganz kurz noch erklären. Der gesamte Zeitraum zwischen dem zweiten Teil, also den zweiten 3,5 Jahren der 70. Jahrwoche, und den hier zusätzlich genannten Zahlen, einmal 1290 Tage und 1335 Tage. Das sind ja insgesamt 45 Tage mehr. Das ist also eine Zeit, die könnte nach meinem Erkenntnisstand und der Auslegung vieler glaubhafter Brüder diesen Zeitraum beschreiben, der erstens für das Gericht der noch Lebenden im Anschluss an die Wiederkunft des Herrn Jesus bestimmt ist. Und zweitens beinhaltet dieser Zeitraum, der nach der Auslöschung der zwei Drittel von Israel, bis auf diesen Überrest, die Aufrichtung des göttlichen Königreiches mit Israel und den aus den Nationen geretteten Heiden aufzeigt. Dass das eben diese Zeit ist, die dazwischen liegt, diese 45 Tage. Und diese 45 Tage halte ich eben auch für eine reale Zahl und nicht für eine symbolische Zahl. Konntet ihr mir folgen? Ja. Wunderbare und tröstliche Dinge stehen dann am Ende des Danielsbuches. Und da möchte ich euch mit uns nochmal Vers 13 anschauen. Das ist der letzte Vers vom Danielbuch. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun, nicht du musst, du sollst, sondern du darfst. Das ist ein Angebot, das ist wie so ein Geschenk, was Gott ihm anbietet. Du darfst nun ruhen und eine feste Zusage. Du wirst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Steht ihr dieses Erbteil. Daniel, noch einmal, kommt als Teenager in die Gefangenschaft nach Babylon und ist ungefähr zwischen 80 und 90 Jahre alt, als er das Danielbuch oder als er die Dinge, die im Danielbuch geschehen, als er diese Dinge erlebt. Und so wie Daniel an dieser Stelle nun hingehen durfte und sich im Frieden Gottes zu seinem Herrn begeben durfte, seine Seele, so dürfen eben auch wir heute, wenn Gott unser Leben nach seinem Willen und Plan vollendet, uns auf direktem Weg zu unserem Herrn begeben. Und so wie Daniel werden auch wir am Ende der Tage, wenn sich Gottes Plan vollends erfüllt hat, so werden wir sicher auferstehen zu unserem Erbteil, was für uns im Himmel bereit liegt und was uns die Bibel an vielen Stellen, auch gerade des Neuen Testamentes, aufzeigt, dass wir eine feste Wohnung, einen festen Platz, ein festes Erbteil im Himmel haben, was wir antreten dürfen. Steht ihr? Die einen machen die Augen zu und gehen in die Verdammnis. Die anderen machen die Augen zu und gehen in die Herrlichkeit und treten ihr Erbteil an. Was für ein Unterschied! Nun, ihr Lieben, ich hoffe, dass wir aus dieser Predigtreihe über das Buch Daniel in unserer ganzen Unvollkommenheit aber doch ein paar grundlegende Dinge gelernt habt. Die Welt steht seit ihrer Erschaffung durch den einzigen und wahrhaftigen Gott immer unter seiner sicheren Führung. Egal welche Regierung, welche Monarchie, welche Diktatur. Gott hat sie immer unter Kontrolle. Er hat den Menschen bestimmte Freiräume eingeräumt, aber letztlich muss alles, was geschieht, vorher an ihm vorbei. Durch alle Zeitalter hindurch werden Königreiche und Regierungen von ihm eingesetzt, aber auch abgesetzt. Trotz großer Schwankungen gerade auch bei Regierungs- und Machtwechseln in dieser Welt, kann der wahrhaftig christusgläubige Mensch ruhig bleiben und sich auf Gottes Zusagen und auf seine Macht vertrauen. Wahrhaftige Christen geben die Wahrheit des Wortes Gottes nicht preis und unterwerfen sich auch keinen nichtigen Götzen, auch nicht, wenn sie mit schweren Strafen bis vielleicht hin zur Todesandrohung bedroht werden. Da denke ich an die drei Freunde Daniels, Hanania, Asaja und Michael, die gesagt haben, ja, also dann geht ihr ab in den Feuerofen. Ja, haben sie gesagt, gut, dann gehen wir eben in den Feuerofen. Und dann wissen wir ja, dass der König Nebukadnezar gesagt hat, Mensch, haben wir da nicht drei in den Ofen geworfen? Ja, ja, ich sehe aber vier und der eine sieht gar nicht menschlich aus. Ja, wer war denn das, wer dabei war? Das war der Herr Jesus. Versteht ihr? Der Herr, unser Gott, das haben wir aus dem Danielbuch sicher gesehen, rettet nicht immer vor der Not und den Schwierigkeiten, aber er geht mit hindurch. Er hat auch bei Daniel, er sollte nicht beten, daran seht ihr, was für eine Macht das Gebet hat. Und dass Satan es auch verhindern will, mit Gott zu reden, zu beten. Ihm wurde verboten, unter Androhung von Todesstrafe zu beten. Und was hat er getan? Das Erste, was er hörte, dass er das nicht tun darf, ist er auf seine Knie gefallen, hat das Fenster gen Osten zu Jerusalem geöffnet und hat gebetet. So, ab in die Löwengrube. Und was ist passiert? Der König fragt, Daniel, konnte dein Gott dich auch vor den Löwen erretten? Logo, sicher. Er hat seinen Engel gesandt, der hat dem Löwen den Rachen zugehalten. Die waren nicht zahm oder gefüttert, der Herr hat ihnen den Rachen zugehalten. Also alleine aus diesen beiden Dingen auch sehen wir, nicht einfach sich blindlings unterwerfen oder verbieten lassen, unserem Herrn und Gott in der Weise zu dienen, wie er es in seinem Wort uns vorgegeben hat, sondern es tun. Und die Konsequenzen überlassen wir Gott, was daraus kommt. Israel war, ist und bleibt der Augapfel Gottes, allein durch seine Gnade, und durch seine Gnade und den Ungehorsam und zusätzlich den Abfall Israels, das wollen wir nie vergessen, sind wir Heiden aus den Nationen überhaupt mit in den Gnaden- und Rettungsplan Gottes hineingepropft. Das wollen wir nie vergessen. Um auch nicht überheblich zu werden. Ja, Israel und die Juden. Wollen wir sagen, Herr, wir danken dir für ihren Abfall, dadurch sind wir gesegnet worden. Aber Gott, es bleibt sein Volk. Und er hat ein besonderes Augenmerk auf dieses Volk. Und wer Israel segnet, soll gesegnet sein. Und wer Israel flucht, der wird Fluch ernten. Der lebendige Gott hat uns in der gesamten Bibel und besonders auch hier im Buch Daniel einen Teil seiner Geheimnisse offenbart, die den Menschen des Alten Bundes, also des Alten Testamentes, noch verborgen waren. Was aber machen wir nun, die wir das gesamte Wort Gottes und seinen Geist haben? Was machen wir nun? Wir wissen ein Stück mehr als Daniel. Was machen wir nun mit dem Wissen um Gottes Plan und seine Absichten? Wir werden es hoffentlich, solange es uns möglich ist, von den Kanzeln und auf der Straße und in unseren Familien, werden wir den Verlorenen predigen. Und gleichfalls wollen wir Israel in stetiger für Israel in treuer und stetiger Fürbitte eintreten. Ich hoffe, dass die Brüder recht haben, die davon ausgehen, dass die Gemeinde bereits zu ihrem Herrn entrückt ist, wenn die 70. Jahrwoche beginnt. Aber selbst wenn die Gemeinde noch zumindest eine Zeit lang anwesend sein sollte, dürfen wir uns dessen gewiss sein, ihr Lieben, dass unser Herr, welchem gegeben ist, alle Macht im Himmel wie auch auf der Erde, dass dieser, unser allmächtiger Herr, sein Werk, das er in dir, in mir, überhaupt in den wahrhaft Gläubigen angefangen hat, er wird es sicher zu einem gesegneten Ende bringen und wir werden sicher unser Erbe im Himmel antreten können. Ihr, die ihr wirklich glaubt und aus dem Geist Gottes wiedergeboren seid, die ihr errettet und gereinigt seid durch das teure Blut des Heilands. Euch gilt bereits das Wort hier aus Hebräer 10, 35 bis 39. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, auch die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen, das ist der Herr Jesus. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das, ihr Lieben, das hoffe ich, dass das wirklich bei uns der Fall ist. Und noch einmal die Einladung an dich, der du noch nicht im Blut des Lammes gereinigt wirst, der du noch nicht wirklich die Vergebung deiner Schuld, deiner Lebensschuld erfahren hast, unabhängig von deinem Alter, deiner Herkunft, deiner Prägung. Ich lade dich ein und ich bitte dich an Christi statt. Lass dich versöhnen mit Gott durch Christus Jesus. Du kannst dazu das Gespräch mit uns suchen. Wir können dir die Schuld nicht vergeben, aber wir können dir vielleicht helfen, dass wir dir nochmal erklären, worum es geht. Und dann kannst du den Herrn bitten. Und so ist seine Verheißung. Wenn wir die Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Schuld vergibt. Und er will dir neues, ewiges Leben schenken, dich krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Diese Einladung steht und sie gilt dir, der du mit Christus noch unversöhnt bist. Gott lädt dich ein, Frieden mit ihm zu machen durch das stellvertretende Opfer Christi. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger Gott, der du lebst und der du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, wir loben dich, wir preisen dich und dich allein beten wir an. Wir danken dir für dein wunderbares, dein herrliches, dein wahrhaftiges Wort. Und wir können dich nur von Herzen bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir durch deinen Geist geleitet dein Wort immer besser und immer mehr verstehen. Und dass wir dann daraus, Herr, nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch zu Tätern werden. Dass wir das tun, Herr, wozu du uns berufen hast, nämlich hier auf der Erde von dir, von deinem Heil anderen zu erzählen und dadurch Segen und Belohnung in der Ewigkeit zu haben. O Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du deinem Wort treu und gemäß dein gutes Werk in uns als einzelne Personen, aber auch mit dieser Ortsgemeinde, dass du es erfüllst. Herr, dass wir wirklich dir von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unseren Kräften uns dir hingeben, ja, und uns von dir als deine Dienerschaft gebrauchen lassen, dass von uns als einzelne Personen, aber auch von uns als Ortsgemeinde wirklich die verheißenen Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, sodass noch andere, Herr, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, dass sie erkennen, Herr Jesus, dass du unser Herr bist und dass du auch sie retten willst, Herr Jesus. Aber wir wollen dir auch in ganz besonderer Weise dein besonders auserwähltes Volk Israel immer wieder vor deinen Thron, vor dein Angesicht bringen, Herr. Oh ja, Herr, dass du auch dein Ziel mit Israel erfüllst. Du wirst es tun, Herr. Aber wir bitten dich in Demut und bitten dich um Gnade und Barmherzigkeit, bevor die 70. Jahrwoche für Israel anbricht, dass du dich erbarmst, Herr, und noch vielen aus diesem Volk vorher die Decke von ihren Augen nimmst, dass sie dich, Herr Jesus Christus, als den Heiland, als den Messias Israels erkennen. Dafür bitten wir dich herzlich, Herr. Und wir bitten dich, dass du Israel bis dahin, soweit es möglich ist, Herr, auch noch Frieden vor seinen Feinden verschaffst. Aber dass auch die Feinde Israels erkennen mögen, dass es nicht Israels militärische Überlegenheit ist, was sie schützt, sondern dass du es bist. Und die Engel, denen du befehlst, dass sie Israel diesen besonderen Schutz gewähren sollen. O Herr, gepriesen sei noch einmal dein heiliger Name, Jesus Christus, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.